Es ist wieder Time for Work. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer heute mit einem sehr hochrangigen Gast, Stefan Latuski. Er ist CIO von der Bundesagentur für Arbeit und wird uns heute mal, ich würde fast sagen, ein bisschen überzeugen, dass eben das angestaubte Image der BR doch nicht dem entspricht, was man so aus den Erfahrungen, aus den Medien kennt, oder, Andreas?
Genau, und es gibt ja auch schon, wer ein bisschen die BR aufmerksam verfolgt, da hat er vielleicht schon mitbekommen, die haben tatsächlich Teams eingeführt, Teams als eine Behörde, also das sind schon sehr, sehr spannende
Cloud,
Entwicklungen.
Ne? Ja, US-amerikanische.
Freue ich immer drauf, was er dazu sagt, wie sie das geschafft haben. Ja.
Da freue ich mich auch drauf und alles andere werden wir hören und ich sage Film ab. Mir wurde ja bei der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit geraten, mich mal im Berufsfeld Pastoren umzuschauen. Kleiner Spoiler an alle Hörerinnen und Hörer. Das ist nicht passiert. Aber gut, das ist auch schon ein paar Monate her und ging aber auch damals schon am PC. Und seitdem hat sich die Erde ein Vielfaches um die Sonne gedreht. Prozesse, technische Lösungen haben sich auch bei der BA existenziell weiterentwickelt. Und dennoch steht diese vor massiven Herausforderungen. Demografischer Wandel, gesetzliche Vorgaben und Mitarbeitendengewinnung spielen eine entscheidende Rolle auf dem Weg zur modernsten Dienstleisterin im öffentlichen Sektor in ganz Europa. Wir sprechen heute mit dem CIO der Bundesagentur für Arbeit, Stefan Latuski, und reden mit ihm über die Rolle des Modern Workplace, auf Deutsch moderner Arbeitsplatz, bei der Bundesagentur für Arbeit. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Sandra, grüß dich.
Stefan, was stand denn bei dir als Berufsvorschlag drin? CIO gab es wahrscheinlich noch gar nicht, oder? Ich weiß es nicht.
Nee, das stand... ich glaube, es gab auch damals schon IT-Leiter oder CIOs, als ich das erste Mal im Berufsinformationszentrum gewesen bin. Das ist, ach mein Gott, bestimmt jetzt... 26, 27 Jahre her oder sowas, da war ich ja 13, 14. Und witzigerweise stand da Garten- und Landschaftsbau. Und das konnte ich mir aber damals schon irgendwie so gar nicht vorstellen. Kann ja auch nicht sagen, welche Fragen ich damals irgendwie beantwortet habe, die dann zu einer derart seltsamen, also aus meiner Sicht seltsamen Berufsempfehlung gekommen sind. Aber ich bin ja dann auch ehrlicherweise nicht gefolgt. Also das war nie eine Option für mich.
Dann geht's dir wie mir. Erzähl uns doch mal ein bisschen, CIO, Bundesagentur für Arbeit, was machst du denn so? Was ist dein täglich Geschäft? Was ist dein täglich Brot? Mit was für Herausforderungen kämpfst du so?
Also zunächst muss ich ja sagen, ich habe dankenswerterweise bei der BA ja quasi zwei Rollen. Ich bin auf der einen Seite jetzt seit August 2023 CIO der BA, also sozusagen gesamtverantwortlich für IT und Digitalisierung bei der Bundesagentur für Arbeit. Bin aber ja schon mittlerweile knapp 3 Jahre im öffentlichen Sektor unterwegs und habe 2021 begonnen hier als Geschäftsführer des IT-Systemhauses, also sozusagen dem IT-Dienstleister der BA, der am Ende des Tages die ganzen Themen sozusagen auch umsetzen darf und muss. Und mittlerweile bin ich dann sozusagen auch in Doppelrolle unterwegs und habe also auf der einen Seite die strategische Gesamtverantwortung für die ganzen IT- und Digitalisierungsthemen, aber gleichzeitig eben auch die Verantwortung, das dann umsetzen zu dürfen. Das ist eigentlich eine ganz spannende Thematik. Ja, was mache ich so den lieben langen Tag? Sandra, du hast ja in deiner Anrede gerade so ein paar Kernherausforderungen schon beschrieben. Ne? Die Bundesagentur für Arbeit ist die eine der größten Behörden in ganz Europa, mitunter auch die größte Behörde in Deutschland mit rund 115.000 Kollegen und Kolleginnen, die an über 1.600 Standorten deutschlandweit sozusagen verteilt sind. Und wir haben in vielerlei Hinsicht Herausforderungen. Ne? Wenn du nach innen schaust, haben wir ein unglaubliches demografisches Problem, wie du das gerade schon richtigerweise angesprochen hast. Heißt konkret, rund 40.000 Menschen werden uns in den nächsten Jahren an die Rente verloren gehen. Also die gehen alle in den wohlverdienten Ruhestand und der derzeitige Arbeitsmarkt gibt es wenig überraschend gar nicht her, dass wir die Chance hätten, die alle irgendwie wieder zu rekrutieren, ja. Und auf der anderen Seite machen wir natürlich digitale Lösungen für 80 Millionen Bürger und Bürgerinnen in Deutschland, ne, weil die BA hat ja ein bisschen mehr wie nur Arbeitslosengeld oder Bürgergeld, was sozusagen ja die bekanntesten Dienstleistungen sind von uns, aber wir sind auch für das Kindergeld verantwortlich, wir machen Insolvenzgeld, wir betreiben Deutschlands größte Jobbörse, wir machen ganz viel Beratung, Vermittlung, Qualifizierung und, also in Summe rund 100 verschiedene Dienstleistungen, die du bei der BA als Bürger oder als Bürgerin in Anspruch nehmen kannst. Und für all das bauen und entwickeln und betreiben wir natürlich eben auch die IT. Das nimmt schon einen großen Teil sozusagen in Anspruch. Und auf der anderen Seite versuchen wir halt natürlich durch Digitalisierung und vor allem aber auch durch Automatisierung eben dieses Demografieproblem in Teilen zu lösen. Wohl wissend, dass wir eben in den nächsten Jahren gar nicht so viele Menschen rekrutieren könnten, wie wir benötigen würden. Ja. Heißt also im Umkehrschluss, wir müssen natürlich unsere internen Prozesse dahingehend optimieren und automatisieren, dass wir perspektivisch eben mit einer kleineren Anzahl an Kollegen und Kolleginnen innerhalb der BA dann mindestens mal die Leistung erbringen können, die wir heute schon erbringen. Aber du hast es ja vorhin auch kurz angedeutet. Also wir haben die Ambition als Bundesagentur für Arbeit perspektivischer Natur eben die modernste Dienstleisterin im öffentlichen Sektor in ganz Europa zu werden. Das heißt, wir wollen, was die Servicequalität angeht, dann nochmal eine ganze Schippe oben drauf legen. Und auch das müssen wir am Ende des Tages mit einer etwas geringeren Mannschaft irgendwie stemmen können, als wir das heute sozusagen noch sind. Sprich, unterm Strich ist das eine große Herausforderung für die Kollegen und Kolleginnen, die jetzt Digitalisierung, Automatisierung in der IT vorantreiben dürfen. Und das ist so das, was mich den ganzen lieben langen Tag dann eben auch beschäftigt. Und ehrlicherweise in einem sehr, sehr spannenden Environment oder Umfeld. Denn der öffentliche Dienst ist unglaublich stark reguliert. Also es gibt gesetzliche Vorgaben ohne Ende. Es gibt irgendwelche Verwaltungsvorschriften. Man weiß ja gar nicht was. Und das gilt alles irgendwie auf der einen Seite zu berücksichtigen, wenn es darum geht, die Dinge voranzutreiben. Und auf der anderen Seite musst du natürlich auch ein Stück weit politisch sozusagen aktiv werden, um die Grenzen, in denen du dich da bewegst, so weit wie möglich eben dehnen zu können. Ne?
Welche Rolle spielen denn innerhalb dieses Spektrums, ja, wie sagt man so, moderne Arbeitsumgebung oder der Modern Workplace, der Digital Workplace? Habt ihr da eine einzelne Strategie? Hat das eine Priorität? Mit welchen Prämissen geht ihr an das Thema?
Also das spielt ihr ehrlicherweise in beide Richtungen schon eine sehr, sehr große Rolle. Sowohl wenn du jetzt nach innen guckst, also was unsere 115.000 Mitarbeitenden angeht, als eben auch, wenn du nach außen zu unseren Bürgern und Bürgerinnen guckst. Ne? Vielleicht fangen wir da mal an. Bis vor einigen Jahren, also ich kenne vieles ehrlicherweise ja nur aus dem Hörensagen, weil ich tatsächlich ja erst seit 3 Jahren hier bin. Ich bin damals mitten in der Corona-Pandemie ja sozusagen hier hingewechselt. Und es wurde mir erklärt, dass vor der Pandemie tatsächlich die BA ein sehr starkes Präsenzgeschäft gewesen ist. Das heißt also, wenn du irgendein Anliegen hattest, dann warst du früher oder später auf jeden Fall in einer der vielen Agenturen für Arbeit oder in den Jobcentern vor Ort gewesen und hast sozusagen dort dein Anliegen entsprechender Natur vorgebracht und dann ist dir natürlich auch bestmöglichst geholfen worden. Anträge konntest du schon seit langer, langer Zeit online stellen, zumindest für die meisten Services, aber vieles ging halt tatsächlich eben auch noch vor Ort. Während der Pandemie, wie viele andere Organisationen, Unternehmungen auch, mussten wir zumindest temporärer Natur unsere Agenturen schließen, ja, um einfach den Hygienestandards da sozusagen auch gerecht zu werden. Gleichzeitig war aber natürlich der Bedarf, mit den Arbeitsberatern, Vermittlern etc. pp. Weiter in Kontakt zu treten. Das heißt also, wir haben damals sehr kurzfristig eben Lösungen geschaffen, wie dann derartige Beratungs- und Vermittlungsgespräche eben auch in der Videotelefonie funktionieren können. Und das ist heute gar nicht mehr wegzudenken. Ja, also wir haben mittlerweile, glaube ich, mehr als 1 Million von diesen Beratungs- und Vermittlungsgesprächen online gemacht. Haben da auch eine ganz tolle Lösung sozusagen ins Leben gerufen, die völlig hardware-agnostisch und auch software-agnostisch funktioniert. Das heißt, du kriegst einfach einen Link von uns zugeschickt und mit 3 Klicks bist du dann quasi in dem Videotermin drin. Und dann können eben Berater und BeraterInnen sozusagen über Videokommunikation mit den Kunden und Kundinnen da in Kontakt treten und in derselben gewohnten Qualität, wie es eben dann normalerweise auch im persönlichen Gespräch wäre, ihre Arbeit entsprechender Natur verrichten. Also wirklich eine tolle Sache.
Und auf diese Lösung wurde in kürzester Zeit praktisch implementiert während Corona.
Ja, also das war einige Monate, hat uns das natürlich schon gekostet. Man muss sich mal überlegen, wir bauen die Dinge ja dann irgendwie nicht klein, sondern das muss ja sofort irgendwie für Hunderttausende von Anwendungsfällen sozusagen skalieren. Und dann bedingt durch die Tatsache, dass wir zumindest damals im Jahr 2020 noch überhaupt gar keine Chance hatten, über Cloud-Technologien zu reden, musst du das irgendwie auch dann in deinem eigenen Keller, im eigenen Rechenzentrum skalieren können. Das heißt, du hast da eine Menge infrastrukturelle Voraussetzungen, die erstmal geschaffen werden mussten. Und insofern hat das schon ein paar Tage gedauert, aber es war auch unter dem Zeitdruck, den man da hatte, dann in denkbar kurzer Zeit tatsächlich. Und wenn du auf die andere Seite schaust, also sozusagen in die BA rein für unsere 115.000 Mitarbeitende, da ist das Thema natürlich auch sehr, sehr stark jetzt in den letzten zwei, drei Jahren entsprechender Natur bekommen. Also die BA hatte vor der Pandemie faktisch eine 100% Präsenzkultur. Da gab es sowas wie Homeoffice oder Mobilarbeit oder Remote Work, you name it, ja. Gab es faktisch nicht. Ne? Da gab es vielleicht irgendwie eine Handvoll Menschen bundesweit, die sogenannte Telearbeitsverträge hatten. Aber faktisch waren die Menschen irgendwie 5 Tage die Woche vor Ort im Büro und zugegebenermaßen auch in Bürogebäuden, in Liegenschaften, die jetzt, sagen wir mal, schon an der einen oder anderen Stelle durchaus in die Jahre gekommen waren, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Aber da war jetzt irgendwie auch nicht die große Notwendigkeit, das irgendwie dann sozusagen alles zu modernisieren. Und mit der Pandemie haben sich natürlich auch die Ansprüche unserer Mitarbeitenden da gänzlich geändert. Ja. Und das hieß für uns als IT natürlich, dass wir da eine Menge zu tun hatten. Also es fing an mit Kollaborationslösungen, die du erstmal bereitstellen musst. Ja. Also es reicht ja nicht, die Menschen sozusagen ins Homeoffice zu schicken. Du musst ihnen die Möglichkeit geben, von zu Hause zu arbeiten und du musst ihnen die Möglichkeit geben, eben auch von zu Hause kollaborieren zu können. Beides war für uns unglaublich schwierig gewesen, denn die allermeisten Mitarbeitenden von uns hatten jetzt keinen Laptop. Ja? Also das war etwas, was bestimmten Personenkreisen sozusagen vorenthalten war. Die allermeisten haben halt über so Thin Clients direkt im Büro eben entsprechend gearbeitet. Das heißt, wir haben damals in Windeseile sozusagen VDI-Infrastruktur ins Leben gerufen, sodass die Leute halt eben über einen entsprechenden virtuellen Client sich mit ihren privaten Endgeräten dann von zu Hause aus einwählen konnten. Und so haben wir in wenigen Monaten dann quasi eine Infrastruktur ins Leben gerufen, die es ermöglicht hat, dass die Leute überhaupt von zu Hause aus arbeiten konnten. Ja. Und auch hier wieder, weil wir ja keine Möglichkeit hatten, auf Cloud-Lösungen zu setzen, haben wir damals das, was wir hatten, nämlich Skype for Business, was zum damaligen Zeitpunkt irgendwie einige tausend Leute bei der BA genutzt haben, dann auf 130.000 Anwender sozusagen hochskaliert und ist dann eben auch bis heute sozusagen noch im Einsatz gewesen. Und damit haben wir quasi die Grundvoraussetzungen geschaffen, dass überhaupt erstmal Mobilarbeit möglich ist, dass Kollaboration und Kommunikation eben neben dem bekannten Telefon irgendwie überhaupt mal ein neues Thema wird, ja. Und das waren aus meiner Sicht sozusagen dann eben auch die Grundsteine, die wir damals gelegt haben, um dieses Thema irgendwie mal vorantreiben zu können. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen.
Da hat sich ja eigentlich innerhalb einer kürzesten Zeit, wenn man so will, eine Behörde geradezu neu erfunden, ne? Also in dem Workplace-Bereich, wenn man
ja.
Okay, ne? Also vorher die Leute noch nicht zu Hause, alle so mit den Clients aus dem Unternehmen herausgearbeitet, jetzt im Grunde von zu Hause aus über eine VDI-Lösung, die dann ganz schnell implementiert wurde, jetzt Skype for Business ausgerollt an eine ganze Menge Leute. Ist das heute Teams oder ja, ne?
Ja, also wir sind natürlich dann nicht auf der Technik von 2020 stehen geblieben. Ja, wir haben damals sozusagen im Rahmen unserer Möglichkeiten die Dinge gemacht, die du einfach schnell machen konntest. Ja? VDI, die sich relativ gut und schnell irgendwie skalieren und wir hatten halt eine Skype for Business Plattform bereits im Einsatz gehabt und die sozusagen zu skalieren, war eben bedeutend einfacher, wie da jetzt irgendwie nochmal was Neues anzuschaffen. Ne? Weil auch in jedem Beschaffungsprozess unterliest du ja ganz strengen Regularien, große Ausschreibungen, Markterkundungen, europaweite Ausschreibungen, weiß der Geier nicht, was dauert alles ewig und 3 Tage. Und die Zeit hatten wir damals ja natürlich gar nicht gehabt, also hast du quasi auf die Dinge aufgesetzt, die verfügbar waren. Wohl wissend, dass wir beispielsweise im Communication- und Collaboration-Umfeld auf eine Software gesetzt haben, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 10 Jahre alt war. Und ich weiß gar nicht, aber mittlerweile ist sie ja vom Support her irgendwie abgekündigt und dauert auch nicht mehr so lange. Und möglicherweise war das auch 2020 schon bekannt. Ich weiß es jetzt auswendig nicht mehr ganz genau. Aber wir hatten noch gar keinen Zugang zu Cloud-Technologien, muss man ehrlicherweise ja sagen. Da hat sich jetzt ja 2023 einiges getan, eben durch den Angemessenheitsbeschluss, der zwischen der EU und den USA zustande gekommen ist. Damit haben wir erstmalig als Behörde sozusagen eine Rechtsgrundlage wieder gehabt, auf dessen Basis du überhaupt Cloud-Services bei US-amerikanischen Hyperscalern einkaufen kannst, weil sie sich durch den Angemessenheitsbeschluss ja sozusagen verpflichten, die Datenschutzrichtlinien der DSGVO entsprechender Natur zu akzeptieren. Und das war dann eben auch der Grund, warum wir gesagt haben, wunderbar, dann werden wir eben jetzt auch in Kürze der Zeit Microsoft Teams einführen und ausrollen. Und das haben wir also beginnend im Sommer 2023 gemacht. erst einmal sozusagen die Vertragsverhandlungen dann geführt und auch datenschutztechnisch nochmal einige Sonderverhandlungen da gehabt. Und seit Januar 2024 befinden wir uns jetzt entsprechend der Natur im Rollout. Mittlerweile haben knapp 40.000 Leute bei der BA, Microsoft Teams und so. Jeden Monat kommen ungefähr 10.000 aktuell dazu. Hintergrund ist nicht, dass wir das nicht schneller könnten, aber du hast ja gewisse Supportstrukturen, beispielsweise den User Helpdesk, den du jetzt nicht hoffnungslos überfordern möchtest, wenn plötzlich 100.000 Leute eine neue Software bekommen. Und wir haben natürlich auch eine Menge Aufwand sozusagen, Schulungskonzepte, Enablement-Konzepte, diese ganzen Dinge dann eben auch an den Mann, an die Frau zu bringen. Und deshalb machen wir das in gewissen homöopathischen Dosen und werden aber bis Jahresende dann eben auch Teams vollständig ausgerollt haben. Und gleichzeitig verabschieden wir uns auch aktuell sukzessive von dieser VDI-Infrastruktur. Gar nicht, weil die schlecht ist, sondern weil es da einfach im Markt gewisse Bewegungen gegeben hat, die dazu geführt haben, dass die Firma, mit der wir das zusammen gemacht haben, bei den Lizenzpreisen jetzt schon sehr, sehr kräftig zuschlägt. Ne? Also da reden wir irgendwie von Faktor 3-4 zu dem, was wir ursprünglich mal ausgehandelt hatten. Das macht eben dann diese Plattform durchaus unwirtschaftlich, sodass wir also derzeit tatsächlich für jeden Mitarbeitenden da auch wieder einen Laptop ausrollen, womit eben dann die Möglichkeit gegeben ist, auch wunderbar mobil zu arbeiten, als eben auch in den Liegenschaften oder im nächstbesten Starbucks oder wo auch immer du gerade deine Arbeit dann verrichten willst. Ne?
Du hattest gesagt, ihr führt Teams sukzessive ein. Ich könnte mir vorstellen, dass auch im Vergleich zu Skype for Business ist ja der Funktionsumfang von Teams schon noch ein bisschen höher. Also dass so dieses Telefonie und Chatten gar nicht so das große Schulungsthema, die großen Schulungsthemen sind, sondern vermutlich eher das Drumherum, die ganze Governance. Ne? Wann wird ein Team angelegt, wer darf das anlegen. Da habt ihr sicherlich dann auch Regularien entwickelt, um das Ganze begleitend auch einzuführen.
Ja, ganz genau. Also ich sag mal, die Standardfunktionalitäten in Microsoft Teams, also wie starte ich irgendwie ein Meeting, wie gebe ich meinen Desktop frei, wie kann ich irgendwie mit Kollegen und Kolleginnen da persistent chatten, das ist relativ einfach zu schulen. Ich glaube, das ist auch durchaus intuitiv, als dass der Schulungsbedarf da jetzt nicht unsäglich hoch ist. Ja? Aber auf der anderen Seite, du hast es ja selber gesagt, Sandra, ist Microsoft Teams ja vom Funktionsumfang her überhaupt nicht vergleichbar mit Skype for Business, sondern du hast ja da Möglichkeiten ohne Ende auch andere Applikationen entsprechend mit einzubinden, die entsprechend zu nutzen. Du kannst das sozusagen zur Dateiverwaltung und zur gemeinsamen Kollaboration an Dateien nutzen. Du kannst Teams anlegen in vielfältigster Hinsicht mit Subteams und weiß der Geier nicht was alles. Und das kannst du natürlich in einer Organisation mit 115.000 Menschen nicht einfach wachsen lassen. Dann hast du in sehr kurzer Zeit einen MS Teams Tenant, der völlig unmanagebar ist. Ja? Und auch Microsoft selber gibt da ja gewisse Limitationen an, wie viel angelegt werden sollte etc. pp., bevor es dann möglicherweise auch zu Performance-Issues kommt. Und insofern müssen wir natürlich eine Governance-Struktur aufsetzen, müssen die dann eben auch durchsetzen. Das heißt, du hast Berechtigungskonzepte dahinter. Wer darf eigentlich was anlegen? Wer muss was freigeben? Und das sind schon Dinge, die du den Leuten dann auch aktiv beibringen musst. Also insofern haben wir da im Moment schon alle Hände voll zu tun.
Ich habe noch eine Rückfrage noch zur Ausstattung der Mitarbeitenden. Du hast das vorhin so mit erwähnt. Ihr habt VDI abgeschafft oder abgelöst.
Wir sind dabei.
Ihr seid dabei, also die abzulösen. Und du hast ja, so, ich glaube, so gesagt, so Ziel ist, jeden Mitarbeitenden mit einem Laptop auszustatten. Ist das richtig verstanden?
Genau.
Was sind dann so die nächsten Schritte? Oder vielleicht noch eine Frage noch. Wir haben jetzt über Teams geredet. Gibt es noch weitere Cloud-Lösungen oder habt ihr die Cloud-Plattform von Microsoft? Habt ihr da noch eine weitere Nutzung in Aussicht? Also dass da die M365 gesamt da noch genutzt wird oder wird das dann über andere Lösungen abgedeckt?
Das steht noch nicht hundertprozentig fest. Im Moment ist unser Microsoft Enterprise Agreement noch so ausgestaltet, dass wir eben die Office-on-Premise-Lösungen haben und Microsoft Teams. Ja, unser Enterprise Agreement endet aber, ich glaube, ja, irgendwo Ende 2025, Anfang 2026. Das heißt, wir werden jetzt alsbald in die Verhandlungen einsteigen, wie da eben ein zukünftiges Agreement aussehen kann. Und da hängt natürlich jetzt vieles davon ab, ne? Wie gestalten sich wirtschaftliche Faktoren in dem Kontext? Wie geht es in den USA mit den Wahlen weiter, ne, wird möglicherweise das EU-USA-Angemessenheitsbeschlussthema wieder gekippt werden, wenn die falschen Parteien in den USA an die Macht kämen. Alles im Prinzip Dinge, die ich jetzt heute irgendwie mir noch keiner großen Gewissheit beantworten kann. Aber es ist nicht auszuschließen, dass wir da eben weitere Microsoft-Produkte dann also insbesondere im Kontext Office 365 dann entsprechender Natur auch in den nächsten Jahren nachziehen und einführen werden. Weil dann spielst du natürlich die volle Stärke dieser gesamten Kollaborations- und Kommunikationsplattform entsprechender Natur aus. Was Cloud angeht als solches, setzen wir aber nicht ausschließlich auf die Firma Microsoft. Das wäre aus Souveränitätsgründen, glaube ich, auch ziemlich fahrlässig. Ja. Sondern wir haben gemeinschaftlich mit allen anderen Sozialversicherungsträgern, also mit der DGUV, also Deutsche Unfallversicherung und der Deutschen Rentenversicherung, Anfang des Jahres eine ziemlich große Ausschreibung im dreistelligen Millionenbetrag oder dreistelligen Millionenbereich ausgeschrieben. Ein sogenanntes Cloud Brokerage Model ist das. Das heißt also, wir suchen einen Anbieter, der für uns quasi ein Portal betreibt, über das wir Cloud-Dienstleistungen beziehen können und auch dann die Verrechnung dazu Pay-per-Use entsprechender Natur gemanagt bekommen. Und dahinter werden sich dann eben verschiedene Cloud-Provider verbergen, von denen wir Dienstleistungen beziehen können. Das sind in jedem Fall die drei großen Hyperscaler, also AWS, Microsoft und Google. Alle haben ja in bestimmten Bereichen sozusagen ihre Stärken, von denen wir entsprechender Natur partizipieren wollen. Aber wir wollen eben auch bewusst deutsche bzw. europäische, naja, Hyperscaler kann man jetzt nicht sagen, aber zumindest Cloud-Provider über so ein Portal entsprechender Natur abwickeln, weil es gibt ja durchaus Use Cases, insbesondere wenn wir über sensible Sozialdaten etc. pp. Sprechen, wo man möglicherweise gar nicht mit in die, also in eine amerikanische Cloud will. Ja? Und insofern, also differenzieren wir dann von Anwendungsfall zu Anwendungsfall und werden uns überlegen, welcher Use Case macht eben bei welchem Provider letzten Endes auch den meisten Sinn. Ja? Und über dieses Portal werden wir das dann entsprechend beziehen.
Eine Rückfrage nochmal zu dem ganzen Thema Hybrid Work. Also die Leute werden mit Laptops ausgestattet, werden zunehmend mit Teams ausgestattet. Wie sieht das, gibt es da auch, wie sagt man, organisatorisch Regelungen, dass die Leute verstärkt auch aus dem Homeoffice heraus arbeiten können? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, die Sie noch anschließen könnt, macht sich das auch räumlich zunehmend bemerkbar? Ja, also es gibt ja jetzt jenseits der Behörden, ja, gibt es ja manchmal so neu gestaltete Arbeitsräume, dass man mehr Meetingräume hat oder man hat dann so Raumbuchungssysteme. Spielen solche Themen bei euch schon eine Rolle?
Ja, sowohl als auch. Ne? Und wir müssen ein bisschen differenzierter drauf schauen. Also es gibt einmal eine bundesweite sogenannte Dienstvereinbarung, ja, manchmal sind wir dann doch noch Behörde, von der die Bundesagentur für Arbeit Gebrauch macht. Die sieht derzeit vor, dass die Mitarbeitenden maximal 60% ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen können. Und ich glaube auch geregelt auf die Woche oder auf den Monat, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Im IT-Systemhaus, das IT-Systemhaus jetzt mal organisatorischer Natur, musst du dir so vorstellen wie eine 100%-Tochtergesellschaft der BA. Ja, wir reden also im Behördensprech von einer eigenen Dienststelle, ist aber quasi eine 100%-affiliated Company sozusagen. Wir haben eine eigene Dienstvereinbarung, weil wir auch einen eigenen Personalrat, also das Pendant zu einem Betriebsrat haben, mit dem wir das verhandelt haben. Und bei uns können die Mitarbeitenden 80% Mobilarbeit aufs Jahr gesehen machen. Und da ist es uns im Prinzip wichtig, dass sozusagen in den einzelnen Teams dann individuelle Regelungen vereinbart werden, wie man eben Homeoffice oder Mobilarbeit dann nutzt. Ja? Also wenn die Teams, ein Entwicklungsteam sagt, wir treffen uns jeden Dienstag irgendwie in Nürnberg im Südwestpark, um dort eben, was weiß ich, ein Sprint-Review oder ein Planning oder was auch immer zu machen, dann ist das mit einer gewissen Verbindlichkeit versehen für alle Teammitglieder, ja. Und diese Teamvereinbarungen müssen sich quasi an dem Rahmen maximal 80% und 20% vor Ort dann entsprechend orientieren. Ist jedem natürlich freigestellt, auf 5 Tage die Woche ins Büro zu kommen, wenn er oder sie will. Aber mehr wie 80% geht halt nicht, was, glaube ich, aber schon sehr, sehr großzügig ist. Und du kannst auch einen Teil im europäischen Ausland verbringen, entsprechend der sozusagen sozialversicherungs- und steuerpflichtigen Rahmenbedingungen, die es da so einzuhalten gilt. Ne? Gibt ja ab einer gewissen Zeit wird es dann durchaus auch für das einzelne Individuum schwierig. Auch das gilt es irgendwie zu berücksichtigen. Genau. Im IT-Systemhaus haben wir natürlich durch die 80% Homeoffice oder Mobilarbeit unglaublichen Leerstand in den Liegenschaften. Ja. Also ich habe über Nürnberg verteilt irgendwie so 4.500 Arbeitsplätze. Und dann haben wir noch sechs Liegenschaften oder 6 Satellitenstandorte deutschlandweit, wo auch eben Softwareentwickler und IT-Kollegen und Kolleginnen sitzen. Und seit der Pandemie und seit der Homeoffice-Regelung ist da schon eine Menge Leerstand. Wir kriegen aber die Liegenschaften gar nicht so schnell konsolidiert, weil wir an vielen Stellen eben angemietete Liegenschaften haben, wo man eben auch sehr langfristige Mietverträge damals eingegangen hat, die du jetzt gar nicht irgendwie kurzfristig in ein, zwei Jahren dann sozusagen abgemietet bekommst. Ungeachtet dessen, da wo es Sinn macht, haben wir natürlich mit der Konsolidierung sozusagen auch begonnen und mit der Verdichtung durch die Einführung von Shared Desk entsprechender Natur. Das funktioniert auch erstaunlich gut. Ja, und für die Standorte, wo wir jetzt Shared Desk eingeführt haben, haben wir auch so ein Buchungssystem natürlich, wo die Mitarbeitenden entsprechender Natur sich einen alten Arbeitsplatz buchen können oder eben auch schauen können, wer von meinen Kollegen und Kolleginnen ist denn heute eigentlich im Büro, lohnt sich mal vorbeizuschauen oder eben auch nicht.
Was würdest du sagen? Wir hatten am Anfang das ganze Thema demografischer Wandel, Prozessautomatisierung. Wie weit seid ihr auch bezüglich der Angst, dass eben, du hast gesagt, 40.000 Kolleginnen und Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Was würdest du sagen, wie weit seid ihr da, das abzudecken? Und was fehlt noch oder wie weit ist der Weg noch bis dahin, bis zu einer guten Automatisierung oder Vollautomatisierung?
Ja, danke schön, Sandra, für die Frage. Ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, wir stehen dann noch verhältnismäßig am Anfang an der ganzen Thematik, was aber auch eine große Chance ist. Wir haben die letzten Jahre sehr, sehr viel Zeit und Kraft und auch Geld investiert, um erstmal den Zugang für Kunden und Kundinnen konsequent zu digitalisieren. Wir sind heute in Deutschland die einzige Behörde, oder zumindest ist die einzige Bundesbehörde, bei der du alle Dienstleistungen online in Anspruch nehmen kannst. Also wir waren die einzigen, die Ende 2022 das sogenannte Online-Zugangsgesetz auch erfüllt haben. Insofern war das halt einfach der Fokus der letzten Jahre. Und der Fokus der nächsten Jahre wird es jetzt eben sein, auf Basis der digitalen Daten, die wir jetzt eben durch die Online-Anträge erstmalig dann auch verfügbar haben, eben konsequent Prozessautomatisierung voranzutreiben. Das heißt also von der Antragstellung über die Prüfung und Bearbeitung des Antrags, über die Bewilligung oder Ablehnung des Antrags, die sogenannte Bescheiderstellung und dann hinten raus eben auch die Auszahlung entsprechender Natur. Da steckt heute noch jede Menge manuelle Arbeit der Kollegen und Kolleginnen drin, das entsprechend durchzuführen. Und damit haben wir glücklicherweise auch jede Menge Potenzial, was wir noch in den nächsten Jahren heben können, um eben Prozesse zu automatisieren. Damit haben wir im letzten Jahr sehr, sehr intensiv begonnen, gemeinsam mit den verschiedenen Fachbereichen hier bei uns ein großes Programm aufgesetzt, wo wir wirklich in jeden Prozess gerade eben reingehen und uns anschauen, wie viel Automatisierungs- und Optimierungspotenzial gibt es da eigentlich. Wo musst du auch Aufbauablauf organisatorisch vielleicht erstmal Dinge zentralisieren, damit du sie danach eben auch standardisiert automatisieren kannst etc. pp. Da läuft also im Moment sehr, sehr viel Konzeptarbeit, wo die Kollegen und Kolleginnen aus der IT auch intensivst involviert sind. Und wir werden dann jetzt gerade eben sozusagen sukzessive auch damit beginnen, diese Automatisierungspotenziale dann durch die Nutzung auch moderner Technologien, wie zum Beispiel generative KI, entsprechend zu heben. Das ist aber ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich wie nimmst du den Menschen die Angst? Ne? Und das ist schon, also eigentlich ist es ja ein spannendes Phänomen. Ne? Alle Menschen wissen, dass 40.000 Leute in den wohlverdienten Ruhestand gehen und dass wir automatisieren müssen. Trotzdem herrscht irgendwie so das allgegenwärtige Gespenst des Arbeitsplatzverlustes, selbst bei der Bundesagentur für Arbeit. Ja? So, und dem musst du natürlich entgegenwirken. Ein ganz starkes Signal haben wir gesetzt, indem wir mit unserem Personalrat eine Dienstvereinbarung geschlossen haben, in der O-Ton drinsteht, niemand wird in der Folge von Digitalisierung und Automatisierung bei der Bundesagentur für Arbeit gekündigt werden. Das nimmt natürlich einen gewissen Druck irgendwie aus dem Thema raus und es ist auch so. Ja, also hier braucht sich keiner Sorgen darüber machen, dass er seinen Arbeitsplatz verliert, sondern es geht darum, dass die, die übrig bleiben, nicht hoffnungslos überlastet werden mit den Tätigkeiten, sondern dass die ihren Job noch bestmöglichst machen können. Und insofern kann ich da auch meine Chefin immer wieder nur zitieren, die sagt, also wir wollen Digitalisierung und Automatisierung mit den Menschen gemeinsam machen und nicht mit dem Rotstift. Und am Ende ist der Schlüssel, Sandra, glaube ich, Kommunikation. Also du kannst es gar nicht oft genug wiederholen, ja, um sozusagen die Akzeptanz für so ein Thema zu bekommen. Und es ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass du die Leute auf dieser Reise einfach mitnimmst. Also mach die Betroffenen zu Beteiligten. Lass sie die neuen digitalisierten, automatisierten Prozesse mitgestalten. Erklär ihnen, dass sie sozusagen an der Lösung mitwachsen und eben dann auch die Vorteilsübersetzung sozusagen aktiv erleben lassen. Und das hilft natürlich unglaublich viel. Und das ist einer der Kernaspekte in dem sogenannten Human-Friendly Automation Ansatz, den wir uns auch zusammen mit anderen Unternehmungen und auch öffentlichen Einrichtungen hier verschrieben haben. Für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es geht halt nun mal wirklich nicht darum, jetzt irgendwie Produktivität und Effizienz zu generieren und am Ende Menschen irgendwie auf die Straße zu stellen, sondern es geht darum, die Leistungsfähigkeit dieser Organisation aufrechtzuerhalten, wohlwissend, dass einfach viele Menschen in Rente gehen werden.
Ich bin sehr beeindruckt von den vielen Themen, die ihr angegangen seid, die letzten 3 Jahre. Ja, wenn ich jetzt nochmal drüber gucke, ja, dieses Thema Hybrid Work, was sich ja dann automatisch durch die Pandemie automatisch gestellt hat, was dann immer weiter verfolgt wurde, bis hin zu diesen Collaboration-Lösungen, bis hin zu Teams, das Cloud-Brokerage-Modell, jetzt nochmal Prozessautomatisierung. Gibt es noch Themen, die dich noch umtreiben in diesem, ja, in diesem Zusammenhang mit moderne Arbeitsgestaltung, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wo du aber sagst, da müssen wir jetzt die nächsten 1-2 Jahre ran?
Ja, also auch da sind wir mitten im Prozess, aber wenn wir über moderne Arbeitswelten reden, ist das für mich immer ein Dreiklang, ne? Aus Work, Lead und Space. Jetzt haben wir über Arbeit geredet, wir haben über Fläche, also über Space geredet, aber wir haben noch nicht über Lead oder Leadership geredet. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du eben in dem Kontext nicht unberücksichtigt lassen darfst. Also auch die Führungsrolle verändert sich halt in solchen modernen Arbeitswelten natürlich ganz gewaltig. Also weg aus einer klassisch hierarchischen Organisation, wo irgendwie die Führungskraft Vordenker und Entscheider gewesen ist, mehr hin zu einer Organisation, wo du quasi die Schwarmintelligenz der Gesamtorganisation nutzen möchtest und eine Führungskraft viel mehr in so eine Rolle des Enablers und Coaches im Prinzip hineinschlüpfen darf, ist aus meiner Sicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, damit eben am Ende auch in sich oder in Summe eine moderne Arbeitswelt entsprechender Natur entsteht. Auch das ist ein Thema, wo wir uns bei der BA auf den Weg gemacht haben, wo man, glaube ich, im IT-Systemhaus jetzt auch erste Erfolge entsprechender Natur sieht. Wir haben unsere Aufbauorganisation Anfang des Jahres komplett auf den Kopf gestellt und in dem Zusammenhang eben auch ein neues Führungsmodell eingeführt, sprich also die konsequente Trennung von fachlicher und disziplinarischer Verantwortung. Wir haben jetzt Menschen, die sind fachlich verantwortlich, also Product Owner oder Technical Architects, und wir haben Menschen, die haben die disziplinarische Verantwortung und kümmern sich sozusagen darum, dass die Mitarbeitenden hier bestmöglichst ihren Job verrichten können, entsprechender Natur, und um solche Dinge wie Qualifizierung, Weiterentwicklung, Karrierepfade etc. pp. Und ich muss sagen, wir dürfen da aber noch viel lernen. Also zum einen ist es noch nicht so, dass wir das irgendwie auf die Gesamtorganisation skalieren können. Zum anderen kommen wir halt aus einer unglaublich hierarchischen Welt, wo viele Menschen es eben auch gewohnt gewesen sind, dass ihre Führungskraft oder die Führungskraft der Führungskraft die Entscheidung getroffen hat. Und nur weil du jetzt neue Kästchen irgendwie in ein Organigramm schneidest und in ein Konzeptpapier schreibst, wie jetzt Führung funktionieren soll, heißt das natürlich noch lange nicht, dass das dann auch mit Tag 1 genauso funktioniert. Ja, sondern das ist, glaube ich, schon ein Thema, wo wir jetzt schon noch einige Zeit verbringen dürfen, bis sich das dann auch wirklich in der Organisation manifestiert und so ankommt, wie es gedacht ist und dann auch letzten Endes so gelebt wird. Dazu haben wir eine Institution ins Leben gerufen, die heißt Kulturoffice bei uns, die quasi auch durch Coaching, durch Sensibilisierung, durch Change Management diesen ganzen Transformationsprozess begleitet. Aber das wäre schlichtweg gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, wir sind da schon kurz vor Feierabend oder so, sondern das ist echt ein großes Thema, weil es am Ende wirklich ein Paradigmenwechsel für eine Behörde ist. Und das wird uns sicherlich noch einige Zeit dauern, bis das dann in einem Reifegrad ist, von dem ich sagen würde, jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Also das wird ein großes Thema für die nächsten Jahre. Ja.
Wie ist das, wenn ich das persönlich fragen darf, wie ist das für dich als Führungskraft? Also du musst das Paradigma ja auch leben und umsetzen. Würdest du dir manchmal wünschen, du könntest einfach mal auf den Tisch hauen, oder ist das schon bei dir auch wirklich so gelebte Praxis?
I try my very best, würde ich sagen. Ja. Aber es wäre jetzt auch, glaube ich, falsch, wenn ich behaupten würde, dass ich da perfekt irgendwie unterwegs bin. Natürlich versuche ich in meiner Rolle als CIO da Role Model zu sein, aber ich erwische mich genauso in Situationen, wo du das anders hättest besser machen können. Das darf man dann, glaube ich, entsprechend reflektieren und auch korrigieren. Aber ich möchte jetzt mir nicht anmaßen, dass ich da in jeder Lebenslage exakt perfekt unterwegs bin.
Ja. Noch eine vielleicht abschließende Frage. Du hast schon das Thema Role Model so mit reingebracht. Seht ihr euch da als IT-Services-Organisation? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, ja, wir denken jetzt schon drüber nach, auch über, wie sagt man, wir haben immer weniger Leute im Office. Wir überlegen jetzt, wie wir unsere Büros umgestalten. Wir denken auch bei dem Leadership, da haben wir schon ein bisschen was umgestaltet. Agiert ihr da so ein bisschen oder seht ihr euch da selbst so ein bisschen als Role Model für die Gesamtorganisation, dass bei euch Sachen ausprobiert werden zuerst und dann überlegt wird, wie können wir das skalieren? Ist das so ein bisschen auch euer Gedanke?
Also in der BA auf jeden Fall, klar, sind wir da quasi im IT-Systemhaus immer einen Schritt weiter wie quasi die restliche Organisation und vieles von dem, was wir da sozusagen in einem kleinen Umfeld, also klein in Anführungsstrichen sind auch über 4000 Leute, sozusagen dann verproben, kann man hinterher auf die BA skalieren, aber wir sehen uns darüber hinaus, glaube ich, als Bundesagentur für Arbeit auch ganz klar als Role Model für den gesamten öffentlichen Sektor in Deutschland. Wir machen vieles richtig, nicht alles, aber vieles. Und ich glaube, wir haben damit einfach auch eine gewisse Strahl- und Signalwirkung auf den restlichen öffentlichen Dienst in Deutschland. Und will nicht sagen, dass man sich alles von uns abgucken sollte, aber einiges kann man da sicherlich mit Stolz dann auch kopieren.
Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort und sehr, sehr gut auch den Ausblick gegeben, da Role Model zu sein. Du hast uns erstmal vielen Dank, Stefan, für die vielen, vielen Einblicke, die du uns gegeben hast, eben wie ihr die ganzen Themen angeht, wie ihr Teams beziehungsweise auch andere Lösungen einführt, wie ihr die Mitarbeitenden mitnehmt, wie ihr auch Zukunftsthemen angeht. Also das war also für mich persönlich sehr, sehr spannend zu hören, um eben auch dieses Bild, was man von einer Bundesagentur für Arbeit hat, eben weil man von außen kommt und da nicht wirklich reinschauen kann, hat das so ein Stück weit zu revidieren. Und da deswegen reden wir ja auch mit dir, dass du da uns mal erzählen konntest, wie ihr das macht und angeht, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Also nochmal vielen Dank, Stefan.
Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss. Danke. Mich hat er voll und ganz überzeugt, also angestaubtes Image von wegen. Also das, was die Bundesagentur für Arbeit dort tut und macht, im nicht nur IT-Bereich, sondern allgemein die Mitarbeitenden dort mitzunehmen, in die Prozessautomatisierung reinzugehen, dort modern zu sein, nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die eigenen Mitarbeitenden, wirklich sehr, sehr spannende Einblicke, die er uns da gegeben hat.
Es ist echt Wahnsinn, wenn man überlegt, was über die letzten 3-4 Jahre eigentlich da passiert ist. Ja. Wenn man das mal so rumüberlegt, wir hatten ja jetzt immer drüber gesprochen. Und ein anderer Gedanke von mir dazu war, das hatten wir schon in vorherigen Podcasts, dass IT-Services-Organisationen, ja, der Stefan Latuski ist ja auch CEO der IT-Service-Organisation, dass die immer stärker selbst als Role Model vorausgehen. Und nicht bloß technisch, sondern auch organisatorisch, ja, das hat er ja auch gesagt. Ja,
das stimmt.
Und es hat mir ähnlich bei Asklepios, ich glaube, das hat mir auch bei DKV Mobility, das scheint mir mittlerweile immer mehr ein Muster zu sein. Früher waren die IT-Abteilungen waren meistens hier im grauen Keller und waren immer so, ne? Und heute sind es sozusagen schon die Role Models im Unternehmen, die zeigen, ja, Leute,
das stimmt.
Geht's lang. Spannend.
Das stimmt. Gerade so für Modern Work auf jeden Fall. Ne? Ja, da geht es ja auch vorwiegend darum, Personen anzusprechen, oder attraktiv zu sein für neue Mitarbeitende. Und das, denke ich, hat auf jeden Fall gezeigt, dass die Bundesagentur für Arbeit dort mithalten kann. Wenn ihr gerade dabei seid, Teams einzuführen oder eure Arbeitsumgebungen umzustellen, dort auf eine moderne Arbeitsumgebung zu migrieren und die Mitarbeitenden irgendwie mitnehmt oder mitnehmen müsst, meldet euch gern mal bei uns. Erreicht uns natürlich wie immer unter timeforwork@transformation.de über LinkedIn. Ihr könnt uns auf der Straße ansprechen. Wir haben immer ein offenes Ohr. Und ich sage danke, Andreas, für deine Zeit und für die charmante Co-Moderation. Und alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal bei Time for Work. Macht's gut. Ciao.